22. Juli 2011. Anders Behring Breivik, ein rechtsterroristischer Massenmörder, verübt Anschläge in Norwegen. Bei diesen Anschlägen sterben 77 Menschen, davon 32 Kinder. 6. Juni 2019. Nils Högel, Krankenpfleger von 99 bis Mitte 2005, wird in 85 Fällen des Mordes schuldig gesprochen. Högel brachte Menschen an den Rand des Todes, um sich nach einer etwaigen Wiederbelebung als Held feiern zu lassen. Die genaue Anzahl der Morde kann heute nicht mehr abschließend geklärt werden. Brot für die Welt geht davon aus, dass in Europa schätzungsweise 600.000 Menschen unter Sklaverei von Zwangsprostitution bis Zwangsarbeit leiden. Weltweit sollen es 21 Millionen sein. Die Gewinne der Täter betragen vermutlich 150 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Fast täglich wird eine Frau getötet. Alle 3 Minuten sind Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Und das, so das Bundesamt für Inneres, allein in Deutschland. Korruption und Gier zerstören das Leben von Millionen Menschen. Kriege führen zu sinnlosem Tod und blinder Zerstörungswut. Gott ist zornig. Gott hasst diese Tat mit abgrundtiefer Abscheu. Gott ist Liebe, ja, aber er hasst das Böse. Er hasst die Sünde jeder Art. Er hasst sie mit seinem brennenden Zorn. Wehe dem, der sich dem Zorn Gottes auflädt. Und ich verstehe den Aufschrei nach Gerichtsverhandlungen in Deutschland, wobei schwersten Straftaten manchmal nur geringe Urteile ergehen. Aber Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und was wäre das für ein armseliger, lausiger Gott, wenn er auf seinem Thron im Himmel sitzt, die Füße hochlegt, einen Cocktail schlürft und nur sagt, du kleiner Schlingel, das war jetzt aber nicht fein von dir. Mit solch einem Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn wir uns dieses Jahr mit unserem wunderbaren Gott beschäftigen, dann müssen wir uns auch mit seinem Zorn beschäftigen. Die Bibel spricht an unzähligen Stellen davon, dass Gott zornig ist und teils in sehr bildhafter Art und Weise. Es ist sicherlich nicht eins der angenehmsten Themen in der Bibel, sondern sehr unangenehm. Und ich verstehe, wenn der Zorn Gottes, so wie ihn die Bibel beschreibt, Abscheu, vielleicht sogar Ekel und Ablehnung erzeugt. Aber gleichzeitig geht es nicht nur um Zorn, sondern um Gerechtigkeit, um Heiligkeit und um eine Liebe, die durch das Kreuz von Jesus Christus umso heller strahlt. Und zu Beginn dieser Predigt würde ich Gottes Zorn vielleicht vorsichtig so definieren. Gottes Zorn bedeutet, dass er alles hasst, was das zerstört, was er liebt. Gottes Zorn bedeutet, dass Gott alles hasst, abgrundtief hasst, was das zerstört oder schädigt, was er selbst liebt. Gott ist zornig, wenn das, was er liebt, zerstört wird. Wisst ihr, ich liebe meine Kinder über alles und ich freue mich darüber, wenn Menschen meinen Kindern etwas Gutes tun. Aber ich werde zornig, wenn jemand meinen Kindern etwas Böses antut. Wenn jemand meinen Kindern etwas antut, muss er damit rechnen, dass ich das nicht gleichgültig hinnehme, dass mich das nicht emotionslos lässt, sondern dass ich zornig werde über das Böse, was passiert. Aber gleichzeitig ist unser menschlicher Zorn nicht immer gerecht. Wie oft sind wir in unserem Zorn vielleicht kleinlich, schnell wütend, ungerecht? Vielleicht ist unser Zorn noch oft fehl am Platz. Aber nicht so bei Gott. Er ist keinen Stimmungsschwankungen unterworfen. Sein Zorn ist nicht willkürlich. Sein Zorn ist nicht launisch. Sein Zorn ist immer gerecht. Jay Packer fasst zusammen, Gottes Zorn in der Bibel ist niemals das launische, selbstgefällige, reizbare, moralisch verwerfliche Gebilde, das menschlicher Zorn so oft ist. Es ist vielmehr eine richtige und notwendige Reaktion auf objektives, moralisches Übel. Gottes Zorn entbrennt nicht gegenüber dem Guten, sondern immer gegenüber dem Bösen. Am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott ganz liebevoll die Menschen geschaffen hat. wie perfekt er den Menschen geformt hat, wie er ihm ganz, ganz nah Leben eingehaucht hat, ganz persönlich. Wir lesen davon, wie Gott ganz fürsorglich alles getan hat, damit der Mensch sich in seiner Gegenwart wohlfühlt, damit er ein gutes Leben haben kann. Und auch der vielleicht berühmteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, sagt uns, wie sehr Gott diese Welt geliebt hat. Wenn Gott also liebt, was er selbst erschaffen hat, dann muss er gleichzeitig auch alles hassen, was das zerstört, was er geschaffen hat und was er liebt. Paulus schreibt im ersten Römerbrief, Vers 18, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerecht der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Und dann kommt eine ganz lange Liste von Dingen, die Gott böse findet. Und ich lese ein paar Sachen am Ende dieses Kapitels noch vor. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über die Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtürerische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Stell dir vor, du gehst mit deiner Frau, mit deinem Mann oder mit guten Freunden mal so richtig lecker essen. Ihr sucht euch ein feines Restaurant aus, wo ihr schon im Vorfeld unzählige 5-Sterne-Bewertungen gelesen habt. Das Restaurant hat eine mega Atmosphäre, wunderschön eingerichtet, vielleicht auch perfekt für so ein schönes Date, was man haben kann. Die Bedienung ist super freundlich, das Essen ein Traum auf dem Teller. Ihr genießt den Abend in vollen Zügen und plötzlich geht die Tür auf und ein paar Männer in Anzügen kommen reingestürmt und rufen laut, das Restaurant ist geschlossen, bitte verlassen Sie alle das Restaurant. Ihr folgt der Anweisung und fragt einen dieser Männer, was ist denn hier los? Was ist denn passiert? Und sie sagen euch, wir sind von der Gesundheitsbehörde. Die Küche ist in einem katastrophalen Zustand und es sind schon mehrere Menschen deswegen auf Intensivstation gelandet. Wir müssen diesen Laden schließen. Und während ihr so rausgeht, seht ihr, wie die Tür zur Küche offen ist und ihr werft einen Blick hinein und seht alles voller Schimmel, voller Dreck, voller Ungeziefer und die Ratten huschen euch zwischen den Beinen durch. Gott schaut hinter die Kulissen. Da, wo wir Menschen das Verlockende der Sünde sehen, da, wo wir den Reiz des Verbotenen spüren, da, wo wir einen möglichst einfachen Gewinn von irgendetwas sehen, da sieht Gott den Schrecken hinter der Sünde. Das Böse, das Kaputte. Vor einigen Monaten habe ich auf der Arbeit einen Anruf bekommen. Ein Mann hat bei uns in der Zentrale angerufen und meine Kollegin hat mir den Anruf weitergeleitet und hat mir gesagt, da will jemand irgendwas von Zertifikaten. Relativ schnell bei diesem Anruf habe ich gemerkt, dass ihn die Zertifikate überhaupt nicht interessieren. Der einzige Grund, warum er mir Anruf rufen hat, er wollte mir einen Job anbieten. Und ich dachte mir, du willst mir einen Job anbieten, aber du hast kein Problem, meine Kollegin schamlos anzulügen. Für eine kleine Lüge bist du bereit, Menschen anzulügen. Ich habe keinen Grund, dir zu glauben, dass du mich nicht auch anlügst bei der ersten Gelegenheit, wenn du einen Vorteil hast. Diesen Mann war nicht zu trauen. Wenn die Bibel also sagt, du sollst dieses oder jenes nicht tun, dann hat das einen Grund. Vielleicht verstehen wir den Grund nicht. Vielleicht stimmen wir diesem Grund nicht zu. Aber Gott weiß, was gut für seine Menschen ist und was nicht gut für seine Menschen ist. Gott weiß das. Gott zu gehorchen und einem Menschen von Herzen zu vergeben, macht dich frei. Unversöhnlichkeit macht dich krank, macht dich kaputt. Neid, Eifersucht oder Tratsch zerstören Beziehungen. Ehebruch kann die schlimmsten Auswirkungen haben. Und ich weiß von einem Vater, der die Ehe gebrochen hat, der seine Familie verlassen hat und alle seine Kinder haben schlimmste Beziehungsprobleme. Sünde hat Konsequenzen, manchmal sogar in die nächsten Generationen. Gott ist zornig, wenn wir das zerstören, was er liebt. Wenn Menschen verletzt werden, wenn Menschen misshandelt werden, wenn Menschen belogen, betrogen und ausgenutzt werden. Und ganz besonders, wenn Gottes Ehre in den Dreck gezerrt wird. Wenn Gott das höchste und herrlichste Wesen des Universums, der König der Könige, dem nichts gleicht, lächerlich gemacht wird, dann ist Gott zornig. Wenn sein Name in den Schmutz gezogen wird, der Zorn Gottes entzündet sich am Bösen und an der Ungerechtigkeit. Und wenn wir uns die Beispiele vom Anfang nochmal in Erinnerung rufen, Terrorismus, Mord, um als Retter darzustellen, Gewalt, Sklaverei. Ich glaube, dann haben wir grundsätzlich an dieser Stelle kein Problem, wenn Gott zornig über diese Taten ist. Wenn Gott über das abgrundtief Böse zornig ist und in dieser Welt gibt es so vieles, was so böse ist, dann ist das gut. Nicht umsonst gibt es in so vielen Geschichten, Filmen, die Handlung, dass das Gute am Ende über das Böse siegt. Hollywood lebt davon, dass am Ende das Gute gewinnt und nicht das Böse überwiegt. Wir ertragen es nicht, wenn man uns Böses tut und keine Gerechtigkeit kommt. Das große Problem ist nur, dass Gottes Maßstab von Gut und Böse nicht unser Maßstab von Gut und Böse ist. Dass diese beiden Maßstäbe so unterschiedlich sind. Gehen wir zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte, die ersten Kapitel der Bibel. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat er ihm einen freien Willen gegeben. Er hat dem Menschen gesagt, du kannst tun, was du möchtest, du hast einen freien Willen. Und Gott hat ganz klar definiert, was gut und was böse ist. Gott hat gesagt, du kannst von allem in dieser Welt essen. Von jedem Baum kannst du essen, das ist gut. Von allen Früchten kannst du essen, das ist gut. Aber dieser eine Baum, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem isst du nicht. Das ist böse. Gott hat ganz klar definiert, gut und böse. Aber der Mensch war damit nicht zufrieden. Obwohl der Mensch einen freien Willen hat und sich für das Gute entscheiden konnte, hat er sich dafür entschieden, Gut und Böse neu zu definieren. Nach eigenen egoistischen Maßstäben. Er hat sich dazu entschieden, Gut und Böse selbst zu entscheiden. Das ist der Grund, warum wir Menschen uns niemals auf eine einheitliche Ethik einigen können. Wenn wir beispielsweise sagen, Mord ist böse, und ich glaube, es gibt sehr gute Gründe, warum wir sagen, Mord ist böse. Aber wir werden weltweit keine einheitliche Ethik dazu finden. Die Nazis haben das nicht so gesehen. Die Nazis haben gesagt, wenn du uns tötest, das ist böse, aber sie waren selbst bereit für schrecklichen Massenmord. Ein Dieb wird auch sagen, es ist böse, wenn du mir etwas klaust. Aber wird gleichzeitig sagen, es ist gut, wenn ich dir etwas klaue. Gut und Böse sind zu schwammigen, egoistischen Definitionen verkommen. Weit entfernt von der Definition Gottes. Und das ist das Problem. Und darum brauchen wir die Bibel, um uns wieder anzunähern an die gute Definition, die Gott gegeben hat, was gut und was böse ist. Egal, was wir selbst denken, Gottes Definition von Gut und Böse bleibt bestehen. Und an dieser Definition scheitern wir alle. Und an diesem Punkt wird Gottes Zorn unangenehm. Dann bricht Gottes Zorn nicht nur über Massenmörder, Sklavenhändler, Kriegstreiber, korrupte Politiker herein, sondern über alles, was die gute Definition von Gott, von Gut und Böse kaputt macht. Und Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 3, wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Das ist das vernichtende Urteil über jeden Einzelnen. Gottes Zorn ist in seinem Wesen verankert. Wir haben dieses Jahr bewusst das Jahresthema gewählt, der wunderbare Gott. Und auch wenn Zorn so ein negatives Thema ist und berechtigterweise auch Furcht und Angst wächst, müssen wir uns fragen, was wäre das für ein Gott, der nicht zornig wäre, der nicht die Sünde hassen würde? Wenn Gott das Böse nicht hassen würde, dann wäre er ein Gott, der Freude an der Sünde hat. Und die antiken Götter, der Römer, der Griechen und der, die waren alle so. Die hatten alle katastrophale moralische Wertvorstellungen. Und sie wurden als Götter verehrt. Oder es würde Gott zumindest nicht sonderlich beruhigen, wenn Böses geschieht. Dann wäre er ein gleichgültiger Gott und seine Liebe wäre nicht viel wert. Mord ist böse, Diebstahl ist böse, Missbrauch ist böse, Korruption ist böse, Neid und Missgunst sind böse, Heuchelei und Lüge sind böse, egal wie wir gut und böse definieren. Sünde führt immer zu etwas Schlechtem und zu noch mehr Schlechtem. Gottes Zorn ist tief in seinem Wesen verankert. Terry Johnson, ein amerikanischer Pastor, bringt das, wie ich finde, wunderbar auf den Punkt. Er schreibt, Liebe und Gerechtigkeit, Güte und Heiligkeit, Gnade und Zorn sind keine Gegensätze. Sie ergänzen sich gegenseitig und letztlich sind sie voneinander abhängig. Liebe ohne Gerechtigkeit ist reine Gefühlsduselei. Gerechtigkeit ohne Liebe ist schlicht Rachsucht, böse. In Gott aber sind, und er zitiert Psalm 85, Vers 11, Gnade und Wahrheit einander begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Liebe strebt nach Gerechtigkeit für den Geliebten. Es besteht eine vollkommene Harmonie in dem, was wir Menschen manchmal als Spannung betrachten. In Gott gibt es nicht mehrere Eigenschaften, die getrennt voneinander sind, sondern ein einziges, herrliches, göttliches Wesen. Gott ist eine Einheit. Er ist Geist, ungeteilt, einzigartig, nicht zusammengesetzt. Er ist eins, ohne Körper, ohne Teile. Gott ist eins. Und dass Gott Liebe ist, ist sicherlich eine Wahrheit, die wir nicht groß genug betonen können, die wir in unseren Herzen bewahren sollten. Aber so ist es mit allen Eigenschaften Gottes. Keine ist schöner als die andere, keine ist wichtiger als die andere, keine steht in Gott in Spannung zu anderen. In Gott herrscht vollkommene Harmonie. Gottes Zorn ist in seinem Wesen. Er hasst das, was das zerstört, was das kaputt macht, was er liebt. Die Bibel erklärt uns, dass Gottes Zorn schrecklich ist. Aber es ist gut, sich das vor Augen zu halten, damit wir auch erfahren, was das mit unserem Leben bedeutet. In dieser Welt wird es für unendlich viel Leid niemals Gerechtigkeit geben. Viele böse Taten werden niemals ans Licht kommen. Viele Täter werden niemals vor Gericht gezogen. In dieser Welt wird es für unendlich viele Sachen niemals Gerechtigkeit geben. Aber auch wenn schlimme Straftaten vor Gericht landen, ab wann können wir sagen, es ist wirklich Gerechtigkeit passiert? Was ist ein Gefängnisaufenthalt von 15 Jahren gegenüber einem bewusst zerstörten Leben? Was ist Gerechtigkeit? Gibt es in deinem Leben Menschen, die dir Böses getan haben? Die etwas getan haben, das dich immer noch, vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten, immer noch wütend, verletzt oder bitter zurücklässt? Vielleicht, wie dich deine Eltern behandelt haben, Vielleicht, wie dich deine Schulkameraden gemobbt haben. Vielleicht, weil Menschen dich finanziell über den Tisch gezogen haben oder dich betrogen haben. Vielleicht, weil du auf der Arbeit übergangen wurdest oder weil dir oder Menschen, die du liebst, Böses angetan worden ist. Die Bibel nimmt das sehr ernst. Gott nimmt dich sehr ernst. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12. Ab Vers 19. Da sagt Gott, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Es ist richtig, dass wir uns Gerechtigkeit wünschen und wütend über Unrecht sind. Über Unrecht, das uns oder anderen angetan wird. Aber Gott wird unsere offenen Rechnungen begleichen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und diese Verheißung darf uns vom Geist der Unversöhnlichkeit, der Bitterkeit, der Rache befreien. Gott wird gerechter und gründlicher handeln, als wir das je könnten. Er lässt keine Sünde ungestraft. Er lässt niemandem etwas durchgehen. Entweder bestraft Gott die Sünde am Kreuz, wo Jesus Christus gestorben ist, für alle, die umkehren und Jesus vertrauen. Oder er bestraft die Sünde in der Hölle, wenn Menschen nicht zu Jesus umkehren und ihm vertrauen. Darum können wir das Unrecht, das wir erfahren, abgeben und in die Hand Gottes übergeben. Wenn du vielleicht seit Jahren damit kämpfst, dass dir Böses angetan worden ist, dann vermute ich, wirst du jetzt an eine Situation oder einen Namen denken, der dir durch den Kopf geht. Und ich möchte dir anbieten, dass wir jetzt gemeinsam dafür beten. Ich werde von hier vorne beten und wenn du magst, bete es gerne im Stillen mit und bring Gott diese Situation, die in deinem Leben böse war. Ich möchte für dich beten, dass nicht das Unrecht dein Leben bestimmt, sondern der Friede Gottes dein Leben regiert. Lass uns beten. Herr Jesus, du hast das Böse. Du hast es, wenn Menschen uns Unrecht tun. Und mir wurde etwas Böses angetan. Etwas, das ich bis heute nicht überwinden könnte. Das mich immer noch wütend oder verletzt oder bitter zurücklässt. Aber ich will mich heute, hier und jetzt dafür entscheiden, es dir zu geben. Du hast gesagt, dass du dich um jedes Unrecht kümmern wirst und ich will dich beim Wort nehmen, dass du für Gerechtigkeit sorgst. Ich entscheide mich heute, dir zu vertrauen und es abzugeben. Hier und jetzt bringe ich dir im Stillen folgende Situation aus meinem Leben, die mir immer noch wehtut und die ich nicht loslassen kann. Herr Jesus, sorge du für Gerechtigkeit. Bitte verändere du unsere Herzen, dass wir nicht mehr Böses mit Bösem vergelten, sondern Böses mit Gutem. Lass uns deinen Frieden erleben, indem wir diesen Personen, die wir jetzt vor dich gebracht haben, vergeben. Denen, die uns Böses angetan hat. Wirke du in uns, dass die Vergebung, die ich vielleicht nur mit meinem Verstand gerade ausspreche, tief in unser Herz dringt. Und wir deinen tiefen Frieden erleben dürfen. Allmächtiger Gott, im Namen von Jesus Christus bitte ich dich, dass du die Wut, die Verletzung, die Bitterkeit aus jedem Herzen nimmst, was ich dir im Namen von Jesus anvertraut und dass du Freiheit schenkst, dass du das wegnimmst, was stört, dass du das Böse aus dem Herzen nimmst und wir die Güte und Treue und Freundlichkeit von dir erfahren dürfen, dass du unser Herz mit deiner Herrlichkeit und deinem Frieden erfüllst. Das bete ich im Namen von Jesus. Amen. So schrecklich der Zorn Gottes ist, so herrlich ist die Tatsache, dass Gottes Zorn in Jesus Christus am Kreuz gestillt ist. Und der Reformator Johannes Calvin schreibt, die Verkündigung von Gottes Zorn dient als samtweicher, schwarzer Hintergrund, welches den Diamanten von Gottes Gnade noch heller scheinen lässt als 10.000 Sonnen. Jesus kam auf diese Erde, um den Namen seines Vaters im Himmel zu verherrlichen. Jesus kam auf diese Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam, um Gottes Liebe zu Sündern wie uns zum Ausdruck zu bringen. Er kam, um alle Menschen zu sich zu ziehen. Er kam, um die Sünde dieser Welt wegzunehmen. Er kam, um als Sühnopfer für die Sünden der Welt zu sterben. Jesus kam, um deine Schuld wegzunehmen. Jesus kam, um dich von den Dingen zu befreien, die dich belasten, die dich gefangen halten. Jesus kam, um dir eine neue Identität zu geben. Gottes Zorn bricht auf Golgatha über Jesus herein, um uns vor dem Zorn Gottes zu retten. Wir alle sind schuldig vor Gott. Jeder von uns tut Dinge, die vor Gott nicht gut sind. Bewusst oder unbewusst definieren wir Gut und Böse neu. Aber Jesus Christus nimmt am Kreuz den Zorn Gottes auf sich, indem er unsere Schuld und Sünde trägt. Und wir können die Worte von Jesaja aus Kapitel 53 gar nicht genug lieben. Jesaja 53 ab Vers 7. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen eigenen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wenn wir Jesus vertrauen, dann wirft er alle Schuld, alle großen und kleinen Sünden auf Jesus und hängt sie ans Kreuz. Jesus Christus tauscht seine heilige Gerechtigkeit gegen unser Versagen, gegen meine Sünde ein. 2. Korinther 5, 21. Den, der ohne jede Sünde war, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott stehen können. Damit wird Jesus zum Ehebrecher. Damit wird Jesus zum Dieb. Damit wird Jesus zum Süchtigen, zur Tratschtante, zum Neider, zum Mörder. Jesus nimmt die Schuld auf sich. Ihr Lieben, Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Paulus schreibt, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Johannes 3, 16 und 17. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch Jesus gerettet wird. Das ist das Ziel, nicht die Verdammnis, nicht der Zorn, nicht das Gericht Gottes, sondern die Rettung. Und jeder, der Jesus vertraut und die Rettung annimmt, der ist gerettet. Der darf seine Schuld am Kreuz von Golgatha niederlegen. Der bekommt eine neue Identität, der bekommt die Liebe Gottes zu spüren und der darf und er kann frei und fröhlich durch unseren Jesus Christus, durch unseren wunderbaren Gott, ein neues Leben beginnen. Halleluja, gelobt sei unser Gott. Im Kreuz finden wir die schlimmste Brutalität, die sich Menschen ausdenken konnten. Aber gleichzeitig auch die mächtigste Sanftmut, die es nur gibt. Unfassbarer Horror trifft auf unübertroffene Schönheit. Die gerechteste Verurteilung über die schlimmste Schuld trifft auf die gnädigste Vergebung aller Sünden. Die größte und heiligste Gerechtigkeit trifft auf die höchstmögliche Barmherzigkeit. 1. Johannes 4, ab 9. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Wer hätte jemals gedacht, dass ein römisches Kreuz eines der schlimmsten und berüchtigsten und schrecklichsten Folterinstrumente der Welt, die je erfunden wurden, zum Symbol der größten Liebe wird. Gott zeigt seine Liebe zu uns dahin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, und hat uns vor dem Zorn Gottes befreit. Jesus ist der Retter. Jesus ist das Ziel. Jesus ist der Inhalt unseres Lebens. Jesus ist unsere große Hoffnung im Leben und im Sterben, in Schuld und Sünde und allem, was unser Leben ausmacht. Jesus, Jesus und Jesus allein. Komm zu Jesus. Die Tür steht dir offen. Die Tür ist offen, solange du lebst. Mit dem Tod ist alles aus. Dann sind die Würfel gefallen. Aber solange du lebst, hier und heute, kannst du zu Jesus kommen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Zorn entbrennt über dem Bösen. Und es ist gut, dass du dem Bösen nicht gleichgültig gegenüberstehst. Dem Unrecht, das in dieser Welt passiert. Dem Unrecht, das uns angetan wird. Aber gleichzeitig müssen wir bekennen, dass wir auch nicht schuldlos sind. Dass wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, dass du uns die Augen öffnest für deine Wahrheit, dass du uns die Augen öffnest, dass am Kreuz alle Schuld getilgt ist, dass du uns Vertrauen, Hoffnung schenkst, dass in dir alles bezahlt ist und wir in dir Frieden haben. Jesus, ich will dich loben und preisen für das Wunder, das du getan hast, für den Schrecken, den du auf dich genommen hast, für den Horror, den du ertragen hast und für die Liebe, die du im größten Schmerz, im größten Leiden für uns gezeigt hast. Ich will dich loben und preisen, denn deine Liebe überstrahlt alles. Dir sei die Ehre. Amen. Lasst uns jetzt diesen Gott mit Liedern besingen, Liedern, die vom Kreuz handeln, und über ihn jubeln, über das Wunder, das er getan hat, und über seine unendliche Liebe. Amen.